Moin und herzlich willkommen zum CO2-Neutral-Podcast, dem Interview-Podcast von Fett Consulting. Wir begleiten Unternehmen auf ihrer Reise der digitalen und nachhaltigen Transformation und treffen dazu immer wieder, und das auch schon seit Jahren, interessante Gesprächspartnerinnen, die euch, liebe Zuhörerinnen, zum Nachmachen animieren wollen und auch ein bisschen inspirieren. Denn wir glauben fest daran, dass eine nachhaltige Transformation nur gemeinsam gelingen kann. Und daher freuen wir uns hier auf den regelmäßigen Austausch mit Expertinnen und heute in einer ganz neuen Konstellation, nämlich mit mir, Alexandra Herget von Fett Consulting, die ihr ja aus dem Corporate Sustainability Briefing monatlich kennt, und meinem Gast Lars Schellhaas van Kiesfeld. What a name! Lieber Lars, du bist wie ich aus dem Beratungsumfeld und schon seit vielen Jahren im Energiebereich unterwegs. Und von Ralf Leis, da von Otto, der in der letzten Folge da war, wurdest du uns als MacGyver der Energiewende vorgestellt. Daher freue ich mich heute sehr darüber, deine Sicht auf die aktuelle Lage zu bekommen und auch darüber hinaus zu hören, was dich so umtreibt. Aber erst einmal, schön, dass du da bist, und wie geht's?
Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für die Einleitung und auch für die Einladung. Mir geht's prima. In Hamburg, wie immer, strahlender Sonnenschein. Insofern könnte es nicht besser sein.
Zu allem anderen dann gleich.
Genau.
Ja, wir fragen immer unsere Gäste, wie sie zur Nachhaltigkeit gekommen sind. Und wie war das denn bei dir?
Es ist eine verworrene Geschichte, aber ganz simpel. Ursprünglich komme ich aus Nordrhein-Westfalen und genauer gesagt aus dem Rheinland. Und wenn man da aufwächst, dann wird man früher oder später durch Braunkohle in Industrie geprägt. Wir haben riesige Tagebaue mit Hambach und Garzweiler. Und da ist einfach, ne, die Energie- und Industriepolitik ist da nicht so abstrakt, sondern das prägt wirklich den Ort nebenan, die Familie vom Nachbarn und dem ganze Region. Ursprünglich bin ich zu dem Thema aber über den Klimawandel gekommen, also über Klimawandel zur Energie. Und als Jugendlicher hatte ich damals einfach eine unbequeme Wahrheit von Al Gore damals gesehen. Und ich glaube, der Film, er hat sehr viele Menschen geprägt und mich eben auch. Ich habe mich dann politisch engagiert, mich viel mit Umwelt- und Klimathemen beschäftigt. Aber irgendwann habe ich auch einfach gemerkt, der entscheidende Hebel, ich glaube, der liegt nicht nur in Politik oder Aktivismus, sondern die wirklich großen Hebel liegen eben in der Industrie und in ihren Investitionsentscheidungen. Und deshalb habe ich dann Maschinenbau und Energietechnik studiert. Und da wurde mir auch relativ schnell klar, Transformation, das passiert nicht durch gute Absichten, sondern nur durch Investitionen in reale Anlagen, Prozesse und Infrastruktur. Und genau an der Stelle arbeite ich jetzt gerade.
Sehr spannend. Und es ist tatsächlich so, dass ich auch diesen Film als Pflicht gucken musste in der Schule. Ich war in Schweden in der Schule und ich erinnere noch, da hatten die so Kino gemietet und dann mussten wir uns da alle reinsetzen und dann wurde dieser Film angeschaut und es hat mich auch krass geprägt. Also sehe ich auf jeden Fall Gemeinsamkeiten hier. Ich finde, die Herleitung macht auf jeden Fall sehr viel Sinn und kann ich komplett nachvollziehen und geht mir natürlich auch so in meinen aktuellen Beratungsmandaten. Was sind denn aktuell bei dir so die größten Themen bei deinen Kundinnen?
Ja, also da steche ich wahrscheinlich im Vergleich zu den anderen Podcast-Gästen auch ein bisschen raus, weil bei meinen Projekten geht es erstaunlich selten um Nachhaltigkeitsberichte oder ESG-Reporting, sondern es geht halt fast immer um ganz spezifische Investitionsentscheidungen in der Industrie. Also Fragen wie, elektrifizieren wir einen Prozess, bleiben wir bei Gas, warten wir auf Wasserstoff oder investieren wir in eine ganz andere Technologie oder auch in ein ganz anderes Geschäftsmodell. Und naja, das Schwierige daran ist natürlich, diese Entscheidungen haben oft eine Lebensdauer von 20, 30 Jahren. Und gleichzeitig verändern sich aber die wichtigen Rahmenbedingungen gerade sehr schnell. Ne? Energiepreise, wir sehen es gerade wieder mit dem Krieg im Iran. Auf einmal kostet der Liter Diesel über 2 Euro. CO2-Kosten, Regulierung und weiterhin natürlich auch globaler Wettbewerb. Und wenn mehrere dieser Faktoren gleichzeitig unsicher sind, dann reicht einfach eine klassische Investitionsrechnung nicht mehr aus. Und dann geht es eigentlich um eine ganz andere Frage, nämlich, welche Investitionen, die ich heute tätige, funktioniert robust auch in mehreren möglichen Zukünften? Darum geht es bei meinen Kunden inzwischen oft.
Also baust du mit deinen Kundinnen zusammen einfach unterschiedlichste Szenarien auf Und anhand von Szenario A, B, C werden dann die Entscheidungen getroffen. Kann ich mir das ungefähr so vorstellen?
Ungefähr so. Also wir schauen uns im Grunde eine Bandbreite an möglichen Zukünften an, indem wir zwei, drei, vier Szenarien definieren, je nachdem, wo die großen Unsicherheiten herkommen bei den jeweiligen Unternehmen. Und dann kann man sich gut anschauen, was passiert denn mit meinem Investitionscase, zum Beispiel, wenn sich Energiepreise verdoppeln. Eine Frage, die wir vor 10 Jahren nicht gestellt hätten. Hätten wir sie mal gestellt, dann hätten sich einige Unternehmen wahrscheinlich nicht ganz so schwer getan in der Krise. Aber vorher weiß man es immer nicht, hinterher weiß man es besser. Aber wir schauen uns dann genau solche Fragen an. Ne? Was passiert, wenn Energiepreise deutlich steigen? Was passiert, wenn CO2-Kosten schneller wachsen als erwartet? Was passiert, wenn bestimmte Technologien doch schneller auf den Markt kommen als gedacht? Und genauso auch, was passiert, wenn Wettbewerber ihre Prozesse flexibilisieren und so auch die Vorteile von Energiewende und volatilen Energiepreisen nutzen können und man selber das nicht gemacht hat? Also sobald diese Zusammenhänge transparent werden, entscheiden oder entstehen Entscheidungen meistens erstaunlich schnell.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also wie kriegst du deine Kundinnen eigentlich ins Handeln? Genau so, oder?
Genau so. Also ich glaube, Unternehmen müssen eigentlich gar nicht groß motiviert werden. Also in den meisten Gesprächen merke ich eigentlich, dass die Verantwortlichen wollen handeln. Und viele spüren ja auch schon seit Jahren den Druck und wissen, dass die Transformation kommt. Aber sie sind sich unsicher. Sie müssen sicherer sein, dass sich die Entscheidungen, die sie heute treffen, wirtschaftlich tragen. Und da ist eben genau dieses Problem. Die meisten Unternehmen sind ja hochspezialisiert in ihren Branchen und haben deswegen oft auch nicht genau diesen Blick auf Entwicklungen in der Energiewirtschaft oder auch darin, wie Technologien, die außerhalb ihrer Branche liegen, ihre Unternehmen selber beeinflussen können und auch, wie sie diese nutzen können, um strategisch besser für die Zukunft aufgestellt zu sein. Deswegen, ne, viele Business Cases basieren oft auf einer einzigen Annahme, ne, zum Beispiel ein Energiepreis, der konstant über das Jahr und die nächsten 10 Jahre geht vielleicht noch. Wenn diese Annahme falsch ist, dann kippt natürlich die ganze Investition. Deshalb, genau, arbeiten wir mit Szenarien und wenn da dann quasi dieser Überblick entstanden ist, dann fallen die Entscheidungen meistens relativ leicht.
Ja, spannend. Bevor ich jetzt da nochmal reingehe, und da geht es nämlich dann um die Frage, was die Unternehmen denn dann eigentlich benötigen, um auch Entscheidungen dahingehend zu treffen. Ich habe schon Sicherheit rausgehört, die ja aktuell nicht politisch gegeben ist, aber das parken wir mal eben. Möchte ich noch einmal so ein bisschen so ein praktischeres Gefühl bekommen. Und zwar, vielleicht kannst du einfach mal von so einem Kunden von Jahrzehnten, musst auch nicht den Namen nennen, was ihr da gemacht habt und wie du das angegangen bist und was dann auch das Ziel war.
Ja, also ich habe zwei Beispiele. Eins aus einem eigenen Projekt, da kann ich den Namen leider nicht nennen. Und eins, das relativ öffentlich ist, wo wir ohnehin drüber reden können. Im ersten Fall waren Unternehmen beschränkt durch die Anschlussleistung an ihrem Werk, und also die elektrische Anschlussleistung. Und sie mussten jetzt schauen, okay, wie können wir hier unser Werk ausbauen und auch den zusätzlichen Strombedarf decken, ohne in zusätzliche Abhängigkeiten zu laufen und das Ganze aber auch möglichst schnell zu schaffen, weil natürlich die Verzögerung von so einem Off-Grid-Case einfach viel Geld kostet. Und da ging es dann nämlich darum zu schauen, okay, wir haben die Optionen, irgendwie eine rein erneuerbare Zusatzversorgung, Dieselaggregate, eine kleine Gasturbine. Und all das war quasi in dem Kontext, okay, wenn ich das jetzt baue, ist das eine sichere Investition oder nicht? Also ist das eine Investition, wo ich nächstes Jahr denke, okay, funktioniert noch? Oder ist das eine Investition, wo ich nächstes Jahr, wenn, keine Ahnung, der Gaspreis durch die Decke geht, oder meine Wasserstoffversorgung doch noch nicht da ist, eine Investition, wo ich denke, fuck, alles versenkt und wir kommen gar nicht weiter. Und dafür haben wir uns dann eben diese Investitionen in verschiedenen Szenarien angeschaut. Und am Ende hat man sich dann für eine Kombination aus PV, Batteriespeichern und kleineren Notstromaggregaten quasi entschieden, weil die einfach in Summe die robusteste Alternative war. Also sie hat nicht den höchsten Return on Invest im Best-Case-Szenario gehabt, aber sie hatte im Schnitt den höchsten Return on Invest über alle Szenarien.
Spannend. Da hast du jetzt aber auch eine gute Nachricht von denen in den letzten Tagen bekommen, oder? Dass die sehr zufrieden mit deiner Arbeit sind.
Ja, die sind auf jeden Fall sehr happy. Das ist wahr. Ja. Und der zweite Fall, der ist für manche aus manchen Industriezweigen, insbesondere Stahlindustrie, nochmal ein bisschen näher zu greifen. Das ist jetzt kein Fall, an dem ich gearbeitet habe, aber wo man eben sieht, was passieren kann. Das ist der Fall von ArcelorMittal hier in Hamburg. Das ist ja eins der großen Stahlwerke in Deutschland. Und technologisch ist es eigentlich ein relativ fortschrittliches Werk. Ne? Statt der klassischen Hochofenroute nutzen die da nämlich schon Direktreduktion und anschließend mit Elektrolichtbogenöfen. Dabei wird also Eisenerz zunächst mit Gas reduziert und anschließend im Elektroofen zu Stahl geschmolzen. Das Verfahren verursacht viel weniger CO2 als die klassische Hochofenroute mit Kohle und Koks. Aber es hat auch eine andere Kostenstruktur. Vor allem, weil Energie natürlich eine sehr wichtige Rolle in diesem Prozess spielt. Und als während der Energiekrise die Gaspreise explodiert sind, ist ihnen genau das zum Verhängnis geworden. Also zeitweise war die Direktreduktionsanlage, wo quasi aus dem Erz das Roheisen gewonnen wird, komplett heruntergefahren. Und man musste den Eisenschwamm, das ist quasi das Roheisen, aus dem Ausland importieren, weil die Produktion vor Ort einfach nicht mehr wettbewerbsfähig war. Man hat also quasi einen kompletten Wertschöpfungsschritt der Industrie ins Ausland verlagert, weil ein einziger wirtschaftlicher Kipppunkt erreicht wurde. Und das zeigt sehr gut, worum es in der industriellen Transformation eigentlich geht, nämlich um diese wirtschaftlichen Kipppunkte. Genau, die Herausforderung für Unternehmen ist deshalb, Investitionsentscheidungen heute so zu treffen, dass man morgen nicht auf der falschen Seite eines solchen Kipppunkts steht.
Also wirklich spannend. Und ich muss dir ehrlich sagen, also wir reden ja ganz, ganz viel über ökologische Kipppunkte. Und diese Terminologie wirtschaftlicher Kipppunkt ist ja so treffend. Also den werde ich auf jeden Fall direkt übernehmen.
Das ist perfekt. Also ich habe ihn tatsächlich auch für mich aus den ökologischen Kipppunkten mitgenommen, weil wir reden ja wirklich viel über die Klimakipppunkte, sei es jetzt der AMOC, der abbricht, oder eben die Temperatur, die Levels erreicht, wo auf einmal ganze Gebiete nicht mehr bewohnbar werden. Und ich glaube, sich mal zu vergegenwärtigen, dass diese Kipppunkt-Thematik eben nicht nur ökologische Folgen haben kann, sondern auch wirklich wirtschaftlich für sehr viele in Unternehmen passiert, ist sehr entscheidend, auch um Leute wieder proaktiv ins Handeln zu bringen. Also ich glaube, viele Manager, viele Entscheider haben momentan das Gefühl, sie müssen abwarten. Die Welt verändert sich so schnell, man hofft darauf, dass es irgendwie wieder ein bisschen stabiler wird, dass es stabilere Planungsrahmenbedingungen gibt, und da kommen wir einfach nicht hin. Also wir müssen uns damit abfinden, dass die Welt volatil bleibt und auch, dass wir mittendrin sind in so einer Transformation. Ne? Wer irgendwie den Berg hochfährt, irgendwann kommt er auch auf der anderen Seite an. Und ich glaube, da ist wirklich die Gefahr, dass viele Unternehmen das Risiko unterschätzen, dass sie durch den Lock-in-Effekt haben, den sie jetzt gerade haben, wenn sie halt nicht investieren.
Gut, okay, da gehe ich mit, und ich sehe es aber immer ich sehe es immer so nicht als eine Wanderung auf einen Berg, sondern eher als eine Alpenüberquerung, ne? Dass man sagt, also
guter Vergleich.
Es kann halt sein, dass dahinter dann noch ein hoher Berg kommt, aber
das stimmt.
Dann gehen wir das an, wenn es soweit ist. Jetzt ist das tatsächlich eine gute Überleitung zu der Frage, die ich ja eben auf dem Parkplatz gestellt habe. Wir sind uns auf jeden Fall einig, dass die Unternehmen definitiv jetzt den Weg gehen sollten. Und viele hoffentlich denken, ach, wäre ich nicht schon vor 5 Jahren diesen Weg gegangen. Aber es gibt ja auch noch Faktoren, die diese Entscheidungen beeinflussen. Und das ist die nächste Frage. Was brauchen die Unternehmen deiner Meinung nach jetzt, um auch diese Entscheidungen treffen zu können? Und da mache ich mal so einen kleinen Hint, so ETS, März, Heizungsgesetz. So, was löst das in dir aus?
Ach ja, was löst das in mir aus? Es löst viele frustrierende Gefühle aus, weil ich glaube, wir sagen seit ungefähr 10 Jahren, dass Unternehmen Planungssicherheit brauchen. Wir wissen, dass Unsicherheit und einfach unsichere Zeiten dafür sorgen, dass Leute Investitionen nach hinten stellen, dass man einfach vorsichtiger wird. Und das ist ja auch absolut richtig. Viele Unternehmen können es sich halt nicht leisten, falsch zu investieren und da komplett falsch abzubiegen. Jetzt haben wir ja eigentlich sehr viele Mechanismen geschaffen, um auch solche Planungssicherheit zu bieten. Also der ETS ist meiner Meinung nach eine der größten Errungenschaften der Klimapolitik in ganz Europa, vermutlich auf der Welt, einfach weil er es planbar macht, wie viel CO2 wir emittieren werden. Er macht es planbar, wie viel es kosten wird, CO2 zu emittieren. Und auch wenn ich mir heute die Preise anschaue, weiß ich natürlich nicht direkt, wie sie morgen aussehen werden. Aber es ist ein Markt, den kann man modellieren. Und da kann man eben auch Prognosen machen und gute Szenarien aufspannen. Das heißt, ich glaube, eigentlich wollen Unternehmen Planungssicherheit haben und die kriegen sie momentan nicht von der Politik, insbesondere auch von einer Politik, die sie versprochen hat, nicht. Gleichzeitig können Unternehmen aber auch nicht mehr länger warten. Das sagen Verbände, das sagen Einzelunternehmen seit Jahren, sondern wir können nicht mehr länger warten. Es muss jetzt mal eine klare Richtungsentscheidung geben. Und ich glaube, da hilft es, sich als Unternehmen selber mal mit der Frage auseinanderzusetzen, okay, wohin geht denn die gesellschaftliche Reise? Also ich glaube, darauf zu warten, dass ein Kanzler Merz sich hinstellt und jetzt mal ganz klare Ansagen macht, was denn tatsächlich Fakt ist, da können wir momentan wohl lange drauf warten. Aber ich kann mich eben auch als Unternehmen einmal damit befassen, was sind denn Sachen, die politisch entschieden werden und was sind Sachen, die einfach an der Realität und an der Physik liegen, die einfach nicht wegzureden sind. Und so hart das ist, Klimawandel wird nicht weggehen, egal welche Regierung an der Macht ist. Egal, welche Regierung in Deutschland an der Macht ist, wird es den ETS nicht grundlegend verändern. Und auch wenn wir hier und da gerade wieder so ein paar Rückschritte haben, ne, auch mit der kostenlosen Zuteilung von CO2-Zertifikaten, die genau die Unternehmen abstraft, die schon investiert haben, wie in Salzgitter zum Beispiel, die schon viel in Elektrifizierung von der Stahlproduktion investiert haben, die jetzt natürlich ja so ein bisschen den Boomern gezeigt bekommen, dafür, dass sie schon vorangeschritten sind. Da muss man sich als Politik auch ein bisschen an die Nase fassen. Aber als Unternehmen kann man sich nicht darauf ausruhen und sagen, ja, die Politik, irgendwann wird sie schon machen. Ich glaube, die meisten Unternehmer und die meisten Entscheider sind sich dessen sehr bewusst und wollen auch voranschreiten. Und wenn sie die Planungssicherheit nicht von außen bekommen, dann müssen sie sie eben intern schaffen. Weil wenn die Rahmenbedingungen nicht robust sind, dann sollte es wenigstens meine Investitionsentscheidung in der Bandbreite dieser Szenarien sein.
Ja, das ist richtig, richtig spannend und auch diese Leitfrage, wohin geht die Reise? Also, dass man sich einmal damit wirklich beschäftigt und das auf unterschiedlichsten Ebenen betrachtet, das ist, denke ich, notwendig, vor allem in Zeiten wie diesen, wo gefühlt wirklich jede Woche neue Dinge passieren, die mehr Unsicherheit, vor allem politische Unsicherheit mit sich bringen. Aber so wie du auch sagst, am Ende wissen wir leider, muss man ja sagen, wo es hingeht. Die Klimakrise ist voll im Gang und wir werden damit leben müssen. Deswegen würde mich jetzt tatsächlich interessieren, wenn du jetzt mal so einen Blick auf 2026, 2027 wirfst, was sind da so die Themen, die du am stärksten bei dir in deinem Beruf liegen siehst?
Wir haben es ja gerade schon ein bisschen angeschnitten. Ich glaube, viele Unternehmen realisieren das gerade, dass Planungssicherheit so schnell nicht zurückkommt. Energiepreise bleiben volatil, Regulierung verändert sich weiterhin, Technologien entwickeln sich weiter. Und gleichzeitig sehen wir auch gerade eine enorme Beschleunigung bei vielen Technologien, sei es KI, sei es erneuerbare Energien, sei es Speichertechnologien, sei es Elektroautos. Und diese Entwicklungen werden sich in den nächsten Jahren durch viele Industrien durchziehen, weil einfach immer mehr Industrien auf diese ökonomischen Kipppunkte zusteuern, wo es einfach keinen Sinn mehr macht, mit der konventionellen Route zu gehen und die neue einfach übernehmen wird. Und deshalb wird aus meiner Sicht in den nächsten 2 Jahren eine Fähigkeit immer wichtiger, und das ist eben, robuste Entscheidungen unter Unsicherheit zu treffen. Und ich glaube, darauf werden und sollten viele Unternehmen in den nächsten 2 Jahren ihren Fokus legen müssen.
Ja, richtig spannend und total wertvoll auch zu wissen, dass es mit dir so einen Experten gibt, der sich das gemeinsam mit den Unternehmen auch anschaut. Es ist ja schon auch sehr, also wir haben ja immer so den Sprech in der Beratung, es gibt das Berater-Tee, ne, und das ist die obere Leiste, die Zuhörer können mich jetzt nicht sehen, aber der Strich, der waagerechte Strich ist sozusagen das Breite und dann der senkrechte Strich ist das in die Tiefe. Und ich würde auf jeden Fall sagen, bei dir, der Strich senkrecht geht ganz schön deutlich in die Tiefe.
Ja, es ist immer, ich glaube, diese T-Profile sind sehr spannend. Da reden wir auch bei uns oft drüber. Ich glaube, in so schnell veränderlichen Zeiten ist es auch normal, dass man einerseits in viele Bereiche reinschaut. Ich habe ja auch ein paar Schleifen durch Beratung, durch Digitalisierung gemacht, als Product Owner zwischenzeitlich gearbeitet. Und gleichzeitig braucht es aber halt diese Spezialisierung. Und wer als Mittelständler irgendwo arbeitet, der weiß es. Die meisten sind hochspezialisiert, gehen sehr, sehr in die Tiefe. Und wenn man da als Berater mithalten möchte oder eben auch seinen Kunden verstehen möchte, dann muss man da natürlich auch immer in die Tiefe gehen können.
Mich würde noch interessieren, du sprichst ja von diesen robusten Entscheidungen in unsicheren Zeiten. Und dadurch, dass die Zeiten unsicher sind, ist es ja nicht so, dass du startest und dann verändert sich nichts, sondern wahrscheinlich muss ja immer wieder das Projekt angepasst werden, reevaluiert werden und so weiter und so fort. Und da würde mich interessieren, wie du das in deinen Projekten eigentlich machst. Also wie etablierst du einen Prozess, der mit diesen starken Unsicherheiten gut umgehen kann? Also jetzt vielleicht einmal zu der Robustheit deines.
Ja, es ist eine sehr gute Frage, weil man kennt es ja aus vielen Unternehmen. Einzelprojekte sind schön und gut, aber Prozesse werden selten angefasst und deswegen werden systemische und strukturelle Änderungen auch gar nicht so konsequent angegangen. Ich glaube, was man sich vor Augen führen sollte, gerade auch mit Nachhaltigkeitsthemen, aber auch mit allen anderen Themen, es geht selten um das eine Projekt. Nachhaltigkeit ist kein Projekt. Genauso wenig war Effizienz bei Toyota ein Projekt. Es ist immer die Frage, okay, wie kann ich ein System schaffen, das nach und nach die Weichen stellt und nach die richtigen Schrauben dreht, um mein System optimal zu machen. Wenn ich jetzt an meine Projekte denke und gerade daran, ne, wie ich mit meinen Kunden zusammen Investitionsentscheidungen bewerte, dann ist es oft ja auch erstmal eine neue Methodik, die reinkommt ins Unternehmen, die dafür sorgt, dass man Faktoren, die man bisher komplett vernachlässigt hat, weil man sie vernachlässigen konnte, mit in die Entscheidungsbewertung einfließen lässt. Und es gibt ja in der Nachhaltigkeitsbranche viele Möglichkeiten oder auch viele Methoden, um Nachhaltigkeit zu bewerten, sei es Lifecycle Assessments von Produkten oder von Prozessen, sei es auch zu schauen, okay, wie viel CO2 habe ich in meinem Prozess und eventuell auch einen CO2-Preis, einen internen darauf anzuwenden, damit ich da eben in jeder Entscheidung automatisch den Nachhaltigkeitsfaktor in meine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung mit reinnehme. Ich glaube, aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung ist es entscheidend, Nachhaltigkeit nicht zu einem soften Faktor in Entscheidungen werden zu lassen. Und das passiert oft, wenn ich extra Nachhaltigkeitsmetriken habe, sondern ich muss schauen, wie kann ich tatsächlich die mittel- und langfristigen wirtschaftlichen Auswirkungen, die meine Nachhaltigkeitseffekte haben, also meine Entscheidungen auf Nachhaltigkeit haben, wie kann ich das in meine Entscheidungen rund um Investitionen und um Richtungsentscheide direkt mit reinnehmen?
Wow, ja, gehe ich mit. Und hast du da ein konkretes Beispiel? Also, wo du sagst, okay, da haben wir es geschafft, eine Nachhaltigkeitsmetrik nicht separat noch zu etablieren, sondern einfach eine Metrik, die schon besteht, zu nehmen.
Ja, es ist tatsächlich oft nicht so leicht, weil natürlich die einzelnen Entscheidungen in Unternehmen, die passieren ja auf so vielen Ebenen und in so vielen Formen und Farben, sage ich mal. Aber wenn ich jetzt zurückdenke an einen meiner früheren Arbeitgeber, wo wir uns das Thema auch angeschaut haben, es war Managementberatung, sie sind sehr viel geflogen, gerade vor Corona noch. Und wenn gebucht wurde über das interne Buchungstool, dann hatte man natürlich immer die Preise da stehen. Und zwar das Flugzeug war oft günstig, der Zug war oft ein bisschen teurer. Und was aber natürlich nicht berücksichtigt war, war der Impact auf die CO2-Bilanz. Und sagen wir mal, als öffentliches, börsengelistetes Unternehmen wurden natürlich auch CO2-Emissionen erfasst aus den Reisetools und flossen am Ende in den Nachhaltigkeitsbericht mit ein. Und das ist eine perfekte Stelle, wenn ich weiß, okay, alle Entscheidungen gehen hier durch dieses Nadelöhr, wo ich direkt visuell sehe, ah, okay, das ist günstiger, das ist teurer, da dann den CO2-Preis zum Beispiel anzuwenden auf die verschiedenen Optionen, so dass ich da auch dann wirklich informierte Entscheidungen treffen kann.
Tolles Beispiel, finde ich richtig stark. Also die Menschen, die mich kennen und gerade zuhören, werden lachen, weil ich bin total riesen Fan von dem internen CO2-Preis. Also es ist wirklich so das Erste, was ich versuche einzuführen in meinem leider noch nicht so erfolgreich.
Es ist auch immer ein bisschen schwierig, die Leute davon zu überzeugen, ne? Aber am Ende des Tages ist es ja, also muss man ihnen einfach auch vor Augen führen, es ist ein Kostenrisiko, das sie da momentan in ihren Prozess drin haben, das bisher unsichtbar ist.
Genau. Ja. Ja. Und ich finde es so gut, weil Zahlen, das können eigentlich alle auf dem C-Level, soll man zumindest vermuten oder annehmen. Deswegen, ja, aber vielen Dank für das Beispiel. Das hat es auf jeden Fall auch nochmal konkretisiert. Und ich finde, also es klang ein wenig kompliziert. Du hast das ganz großartig einfach erklärt, aber es klang sehr kompliziert. Und wenn man dann aber so ein praktisches Beispiel hört, ist man so, ach ja, so einfach ist das eigentlich, ne?
Absolut.
Jetzt kommen wir schon leider zur vorletzten Frage. Und wir haben ja von dir gehört über den Ralf, habe ich ja schon gesagt, wie der dich vorgestellt hat. Und wir haben ihn gefragt, welche Nachhaltigkeitsmanagerin oder Person so aus unserer Bubble ihn inspiriert. Und da kam dann dein Name auf. Wie ist das denn bei dir? Wen rufst du an, wenn du Austausch brauchst?
Ja, das ist natürlich ein bisschen witzig, weil Ralf ja auch schon hier war. Aber tatsächlich, Ralf steht auch auf meiner Liste. Ich habe auch noch jemand anderen mitgebracht. Aber Ralf als jemand, der wirklich in der operativen Umsetzung von Nachhaltigkeitsstrategien in großen Konzernen tätig ist, ist für mich einfach auch ein primärer Ansprechpartner, um die Probleme, die gerade in der Wirtschaft vorherrschen, auch wirklich nachvollziehen zu können. Und ich meine, die Folge, die er gemacht hat mit dem zusammen, da ging es ja auch viel um Science-Based Targets und auch, wie man diese nutzt, um auch das eigene Geschäftsmodell nachhaltiger und auch nachhaltig robuster aufzustellen, inklusive Lieferketten und Scope-3-Emissionen. Also da die Podcast-Folge, die kann ich jedem empfehlen, der gerade zuhört. Und als zweiten Ansprechpartner habe ich noch Marius Esser von A3 Management Consulting. Das ist ein ehemaliger Kollege von mir und er ist Experte für den europäischen Strom- und Energiemarkt. Er arbeitet viel mit langfristigen Preis- und Marktszenarien, die für Investitionsentscheidungen extrem wichtig sind. Und wir tauschen uns bis heute regelmäßig aus, gerade mit Blick eben auf zukünftige Kipppunkte in der Industrie. Weil wenn einer die Industrie modellieren kann und der andere den Blick auf die verschiedenen Faktoren in der Langfristprognose hat, dann kommt man oft zu überraschenden Ergebnissen.
Klasse. Vielen lieben Dank. Ja, dann kommen wir auch schon zur letzten Frage. Und ich glaube, Maike und Nils sagen dazu immer, hast du noch einen Appell an die Zuhörerinnen? Beziehungsweise, wenn du keine Lust auf Appell hast, dann kannst du auch einfach folgende Frage beantworten. Und zwar, was sollen unsere Hörerinnen heute mitgenommen haben?
Also, ich glaube, aus meiner Sicht Nachhaltigkeit oft als moralisches Thema diskutiert. In der Industrie ist es aber vor allem ein wirtschaftliches Thema. Energiepreise, CO2-Kosten und die Regulierung verändern gerade die Kostenstrukturen vieler Branchen. Und deshalb müssen Unternehmen einfach Wege finden, Investitionsentscheidungen unter Unsicherheit besser zu treffen. Am Ende geht es dabei nicht um Weltverbesserung, sondern eben um gute Unternehmensführung. Oder um das jetzt nochmal am letzten Moment ein bisschen zuzuspitzen, Dekarbonisierung ist halt kein Weltverbesserungsprojekt, sondern industrielles Risikomanagement. Und die entscheidende Frage ist nicht, welche Investitionen heute optimal aussieht, sondern welche Investitionen auch morgen noch funktioniert.
Ja, klasse. Es gab ja mal diese Ansprüche beim Weltwirtschaftsforum vor Jahren. Ich glaube, das war so parallel zu Fridays for Future wohl. Da der Blackstone-CEO meinte, decarbonize or die. Und das wurde ja dann immer so gesagt, als es da um diese Weltverbesserungsnachhaltigkeit ging. Aber ich finde, es ist nach wie vor eigentlich ein wirklich sehr passender Spruch. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Was ich ebenfalls mitnehme, sind diese wirtschaftlichen Punkte, mehr über die zu sprechen. Und auch, was ich super spannend finde, vor allem für so Erstgespräche, aber auch wiederkehrende Gespräche mit Unternehmen, häufig mal so die Frage zu stellen, wie siehst du das denn, wo die Reise hingeht? Also das mal anzuhören, okay, ist das Gegenüber sich eigentlich bewusst, wo wir hinsteuern? Weil wenn das Bewusstsein da ist, dann werden auch relativ schnell eigentlich hoffentlich dann auch die richtigen Entscheidungen getroffen, weil man ja weiß, wo wir hinsteuern. Das und natürlich das, was du gesagt hast, plus diese Steuerungsmetriken. Das fand ich nochmal gut zu hören. Ist auch immer, was ich so von mir gebe. Und doch merke ich, es werden dann doch nochmal extra Kennzahlen etabliert und es läuft wieder so nebenher oder als Silo. Dabei müsste es viel mehr innerhalb der Steuerungslogik und Metriken des Unternehmens laufen und nicht in eine Parallelwelt aufgebaut werden.
Genau, ja, das erlebe ich nämlich genauso. Und deswegen ist meine Empfehlung für Nachhaltigkeitsbeauftragte und Co. auch eigentlich immer, sich zu überlegen, wo man diese Nachhaltigkeitsaspekte in wirtschaftliche Entscheidungen einfließen lassen kann. Also wie man es schafft, wirtschaftliche Risiken und auch Lock-in-Effekte und negative Investitionsauswirkungen sichtbar zu machen im Unternehmen, damit eben nicht Nachhaltigkeit zu einem Silo-Thema und einem Reporting-Thema wird, sondern wirklich als Beeinflusser in die Entscheidung mit eingeht.
Toll. Das möchte ich jetzt einfach so stehen lassen und bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich für deine Zeit und für die wertvollen Inhalte. Und ich gehe mal davon aus, dass wir uns noch hören und sehen in der Zukunft und wünsche dir jetzt aber erstmal einen schönen sonnigen Tag in unserer fantastischen Stadt.
Vielen, vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut. Danke auch fürs Gespräch, Alexandra. Und wir hören und sehen voneinander. Und falls jemand anderes sich noch austauschen möchte, erreicht ihr mich auch immer unter LinkedIn oder über meine Webseite.
Die verlinken wir natürlich. Bis dann.
Bis dann. Tschüss.